Deutschlandfunk, der Tag.
Der Urlaub steht ganz, ganz kurz vor der Tür.
Im Urlaub, wenn man da sitzt, da kann man auch einfach mal in die Sonne gucken.
Ja, strahlende Aussichten. Klar, dass Olaf Scholz sich die für seinen Urlaub wünscht. Kurz vorher muss er noch mal ziemlich viele Fragen beantworten zu den nicht so ganz strahlenden Aussichten. Von der Ampel, aber auch vom Kanzler selbst. Wie Olaf Scholz sich bei der traditionellen Sommerpressekonferenz geschlagen hat, schauen wir gleich. Außerdem geht es um das Verbot des Islamischen Zentrums in Hamburg. Wir haben also einiges wieder auf dem Zettel in dieser Episode von der Tag an diesem 24. Juli 2024. Ich bin Steffi Rohde, super, dass ihr dabei seid. Hi! Einmal im Jahr kommt die Hauptstadtpresse zusammen, um den Kanzler über 1,5 Stunden mit Fragen zu löchern. Das ist bei der traditionellen Sommerpressekonferenz. Und da geht es nicht immer nur darum, was Olaf Scholz dann sagt, sondern auch, wie er es sagt. Weil sein Verhältnis zur Presse wird ja nicht immer als das Entspannteste beschrieben. Stefan Detjen war für uns mit dabei. Er leitet unser Hauptstadtstudio und gehört auch der Bundespressekonferenz an, die Scholz heute eingeladen hat. Stefan, fangen wir vielleicht erstmal mit dem Vibe an. War das heute alles so eitel Sonnenschein zwischen Scholz und den Medien?
Naja, jedenfalls gemessen an dem, was wir da auch schon erlebt haben, was du beschrieben hast, dass er in Pressekonferenzen, auch in wichtigen Pressekonferenzen, so manche Fragen ziemlich, man muss es so sagen, ziemlich arrogant wegwischt. Journalistinnen und Journalisten das Gefühl gibt, das war jetzt gerade eine blöde Frage, was sie mir hier gestellt haben, ich weiß es besser. Das war jetzt gar nicht. Ich glaube, da hat er jetzt nach 3 Jahren Kanzlerschaft sicherlich auch beraten von seinem Umfeld, von seinem Regierungssprecher Steffen Hebestreit, gelernt, dass er sich das wirklich verkneift und sich da nichts anmerken lässt, auch wenn er eine Frage mal doof findet und brav wirklich immer wieder sagt, vielen Dank für die Frage und jetzt auch mehrfach sagt, das war jetzt eine wichtige Frage, vielen Dank, das war eine interessante Frage. Also diese Respektsbezeugungen, das haben wir jetzt heute schon erlebt. Also insofern war das eine ganz sonnige Veranstaltung.
Ganz sonnige Veranstaltung. Es gibt ja auch eine ganz andere Sicht darauf, ne, von Menschen, die da ganz kritisch drauf gucken und sagen, da gibt es überhaupt nicht genügend Distanz. Und das sieht man bei genau diesen Veranstaltungen, dass da Politik und Medien in so sehr eingefahrenen Abläufen sind, auch sehr nah beieinander. So wirklich kritische Fragen gibt's nicht. Was sagst du dazu?
Ja, natürlich ist das eine Veranstaltung, diese Mitglieder der Bundespressekonferenz, ein Verein mit über 900 Mitgliedern, das ist sozusagen eine Experten-Community. Das sind Leute, die Nerds sind, die nichts anderes machen als Regierung anschauen. Einige von denen, von uns, ich gehöre auch dazu, sind dann wirklich nah dran, reisen mit dem Bundeskanzler, mit Politikern um die Welt. Und ich verteidige das immer. Ich sage immer, das ist sozusagen eine Nahbeobachtung, die ihren Wert hat. Wir können diese zentralen Akteure der Politik, den Bundeskanzler, die Mitglieder seiner Regierung wirklich gut erklären, weil wir sie in unterschiedlichsten Lebenslagen erleben. Und dann gibt es ja auch wieder andere, die was damit machen können. Da kann man sich ein Urteil bilden. Das würde ich sagen, ist die Funktion davon. Und so ein Format wie heute, das ist ja auch kein Interviewformat, wo man jetzt nachbohren könnte. Da gibt es eine sehr strikte Regel. Jeder darf eine Frage stellen, dann darf man eine Nachfrage stellen. Und insofern ist das nicht eine Situation, wo man jetzt jemanden wirklich effektiv in Bedrängnis bringen kann, sondern wo ein Bundeskanzler mit einer großen Fülle von Themen konfrontiert ist und das, was der Kanzler sagt, vielleicht in einer gewissen Weise so aufschlussreich ist, wie auch das, was eben von Journalistinnen und Journalisten gefragt wird oder auch nicht gefragt wird.
Ja, das war ja ganz interessant, ne? Also weil du hast ja auch eine Frage gestellt und dann eine sehr kurze Antwort bekommen. Ich fand das ungewöhnlich und hast dann nochmal schnell nachgefragt. Kannst du das vielleicht mal kurz erzählen, was da passiert ist?
Ja, natürlich überlege ich mir auch vorher, mit welchem Thema will ich ihn konfrontieren, wofür interessiere ich mich, und ich habe ihn gefragt zu dem Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs zur israelischen Besatzungspolitik. Das ist Ende letzter Woche rausgekommen, ist nach meiner Beobachtung auch bei uns im Programm nicht so richtig angemessen behandelt worden, weil das dann auch am Wochenende im Schatten des Rückzugs Joe Bidens von der Präsidentschaftskandidatur stand. Aber wenn man sich dieses Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag anschaut, dann ist das doch sehr, sehr einschneidend. Das ist eine sehr, sehr scharfe Verurteilung nicht nur der israelischen Siedlungspolitik, die auch von der Bundesregierung immer wieder kritisiert wird, sondern von der Besatzung, so drückt das der Internationale Gerichtshof aus, schlechthin, verbunden mit der Aufforderung, Israel muss sich insgesamt aus den besetzten Gebieten, zu denen nicht nur das Westjordanland, sondern auch Gaza gezählt wird, zurückziehen. Es wird klar gemacht, dass das eine Verantwortung der gesamten Völkerrechtsgemeinschaft ist, da Druck auszuüben. Und auch das ist ein entscheidender Teil für die deutsche Debatte. Der Internationale Gerichtshof erklärt, dass faktisch die rechtlichen Voraussetzungen dafür erfüllt sind, die Zustände in den besetzten Gebieten, insbesondere im Westjordanland, mit dem Begriff der Apartheid zu bezeichnen. Das sagt der Gerichtshof nicht explizit, aber er listet eben diese rechtlichen Voraussetzungen auf, die dafür gegeben sind. Also das hat alles was mit deutschem Diskurs zu tun.
Und da hast
ich
du eine Frage
den Kanzler
gestellt,
dann
ne?
gefragt, um das in so einer Situation auch nicht so langwierig und kompliziert zu machen, wie ich es mir jetzt hier erlaube, habe ich ihn gefragt, was heißt das für deutsche Waffenlieferungen? Weil ich weiß, dass das ein total heikles Thema in der Bundesregierung ist, über das nicht gerne geredet wird. Auch dazu gibt es einen Rechtsstreit, der zurzeit geführt wird. Darf Deutschland Waffen an Israel liefern? Und ich habe ihn gefragt, ändert sich die Haltung Deutschlands daran? Und Olaf Scholz hat gesagt, wir haben Waffen geliefert, im Moment stehen keine Entscheidungen an, an der Haltung ändert sich nichts. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, und weil seine Antwort so zweideutig war, was heißt das jetzt? Also wird Deutschland weiter Waffen liefern oder nicht? Und dann hat er gesagt, das sind immer Einzelfallentscheidungen. Ich weiß aus vielen Hintergrundgesprächen, die ich führe, dass das in der Bundesregierung erstens als ein sehr heikles Thema angesehen wird und dass man zweitens versucht, nicht in die Bedrängnis zu kommen und einer solchen Entscheidung im Augenblick schlicht erstmal auszuweichen, weil man weiß, dass es völkerrechtlich auch Deutschland auf die Anklagebank setzen würde.
Und hinzu kommt ja auch noch, dass Deutschland kaum noch Waffen geliefert hat in diesem Jahr, wenn ich das richtig gesehen
man
habe.
Also man hat das so
geräuschlos runtergefahren.
Genau, man hat das sozusagen geräuschlos runter. Man will keine Diskussion darüber haben. Man will es nicht sozusagen öffentlich diskutieren. Auch deswegen habe ich gesagt, das muss aber schon irgendwie in die Öffentlichkeit und habe da nachgefragt.
Ein anderes Thema war ja ganz viel jetzt die Verteidigung, also natürlich auch innenpolitische Sachen, kommen wir vielleicht gleich noch mal ganz kurz zu. Aber vor allen Dingen auch diese Frage, wie sieht das aus, wenn amerikanische Mittelstreckenwaffen in Deutschland stationiert werden? Das hat Scholz ja jetzt befürwortet. In der SPD sieht man das total kritisch. Nicht nur Rolf Mützenich, der argumentiert, wir haben doch schon eine umfassende Abwehr durch die NATO. Da bringt man sich jetzt nur eher in so eine Eskalation mit Russland, wenn man sowas macht. Wie hat Scholz sich zu diesen Punkten verhalten, zu dieser Kritik, auch gerade als der Scholz, der als Friedenskanzler gelten möchte?
Ja, das ist interessant, weil er das aufgenommen hat. Er ist in der Tat danach gefragt worden von Thilo Jung nach diesen Mittelstreckenwaffen. Auch der wusste natürlich, das ist ein heikles Thema in der Partei. Und Scholz begrüßt diese Frage und sagt, ja, ganz wichtiges Thema und fängt an, Vergleiche zu ziehen zur Nachrüstungsdebatte in den 80er Jahren. Als jemand, der gleich am Anfang der Pressekonferenz in seiner ersten Antwort, als er gefragt wurde, angekündigt hat, er tritt wieder an als Bundeskanzler, damit also faktisch jetzt heute den Bundestagswahlkampf einleitet und macht auch klar, welche Akzente er da setzt. Und einer dieser Akzente ist das Thema Frieden. Er ist auch gefragt worden, war diese Friedenskampagne im Europawahlkampf ein Thema? Und er sagt, nein, das war kein Fehler, werde ich wieder so machen, weil er weiß, das rührt gerade in der sozialdemokratischen Wählerschaft ein Thema an. Also der wird Wahlkampf machen und er wird sich als Friedenskanzler wieder in Szene setzen.
Ist die Frage, ob das die Leute wirklich überzeugt, ne? Also nach einer neuen Forsa-Umfrage ist ja auch nur noch mehr als ein bisschen mehr als die Hälfte der SPD-Mitglieder wirklich zufrieden mit Scholz' Arbeit und nur ein Drittel finden, der sollte antreten beim der nächsten Bundestagswahl. Ja. Ne? Also was ist da der Eindruck von dir jetzt? Nimmt Scholz ernst, was für Signale da auch aus der SPD kommen?
Ja, das muss er ernst nehmen, weil er auch ganz stark gedrängt wird aus der Partei. Also der weiß, dass der schlechte Zustand der Koalition, das schlechte Ansehen dieser Bundesregierung bei ihm einzahlt. Das landet bei ihm jetzt. Nachdem er ja auch bis ins letzte Jahr immer wieder versprochen hat, er sorgt dafür durch seine Führungsstärke, dass diese innerkoalitionären Streitigkeiten aufhören. Das weiß er inzwischen, das wird ihm nicht mehr gelingen. Die Koalition wird in ihrem Zusammenwirken nicht mehr besser, als sie ist. Aber er tritt an und er tut das in der Überzeugung, das ist heute auch nochmal deutlich geworden, in dem festen Glauben, dass ihm das nochmal gelingen kann, was ihm in der ersten Kandidatur gelungen ist. Er ist, das darf man ja nicht vergessen, als ein Kanzlerkandidat angetreten, der kurz vorher in einem innerparteilichen Wettbewerb um den Parteivorsitz eine Niederlage kassiert hat. Die Partei wählt ihn nicht als Vorsitzenden. Er war aber trotzdem immer überzeugt davon, die Kanzlerkandidatur wird ihm geradezu in den Schoß fallen und wird am Ende auch dazu führen, dass er gewählt wird. Das war seine feste Überzeugung. Da spielte auch sein wichtigster Berater seit vielen, vielen Jahren, seit Hamburger Zeiten im Finanzministerium war er an seiner Seite, Wolfgang Schmidt, der ist jetzt der Kanzleramtschef. Das ist sozusagen das Mastermind hinter diesem Scholz-Building, also diesem Aufbau der politischen Figur Olaf Scholz. Und das Kalkül ist damals gewesen, nach den Merkel-Jahren wollen die Deutschen keinen radikalen Wechsel. Da ist keine, jedenfalls nicht mit Blick auf die Zentralfigur, den Kanzler, eine Wechselstimmung im Land, sondern letztlich waren die Leute mit der Merkel zufrieden, fanden das gut und wollen irgendwie, dass das so weitergeht. Und Scholz setzt das ja fort. Das ist kein stilistischer Bruch zu Merkel, sondern es ist im Grunde die Fortschreibung dieses ruhigen Kurses. Sie kennen mich, Sie können auf mich zählen. Ich mache das ruhig, unaufgeregt. Ich lasse mich nicht irritieren. Und er setzt darauf, dass das im nächsten Jahr ihm nochmal auch bei der Bundestagswahl einen Erfolg einbringen kann.
Jetzt stehen ja noch die Landtagswahlen an. Ne? Wenn wir da vielleicht mal ganz kurz drauf gucken, also zumindest in zwei Ländern sieht es für die SPD überhaupt nicht gut aus. Und ich habe mich gefragt, Scholz wurde ja immer wieder angesprochen, auch auf Biden. Also ob er vielleicht dann verzichtet auf die Kanzlerkandidatur. Und ich habe mich gefragt mit Bezug auf diese Landtagswahlen, ob er nicht am Ende den beiden leid machen muss. Also sich raushalten aus diesen Wahlkämpfen in den Ländern, weil die anderen Wahlkämpfenden von der SPD sagen, ey, ihr seid eine Belastung für uns, ihr zieht mich runter mit dieser Ampelpolitik. Was denkst du?
Ja, das ist das, was wir aus der SPD auch gehört haben, vor allen Dingen nach der Europawahl, nach dieser schweren Niederlage bei der Europawahl. Und es ist dann nach unserem Eindruck so gewesen, dass man da eine Art Burgfrieden hatte und gesagt hatte, jetzt keine hektischen Maßnahmen, aber die Bilanz, die Abrechnung kommt nach den ostdeutschen Landtagswahlen im September. Und da haben manche gesagt, wenn das richtig schlimm wird für die SPD, wenn die aus Landtagen rausfliegt, wenn dann die Stimmung auch ganz schlecht wird, dann geht's gegen den Scholz. Nun haben wir aber heute auch gesehen, dass das in Deutschland auch nicht so viel anders als in den USA ist. Einen Sitting Chancellor, einen im Amt befindlichen Bundeskanzler, kriegst du nicht so einfach raus. Und wenn der sich da hinsetzt jetzt und sagt, ich trete wieder an, ich bin Kanzler und ich will wieder als Kanzler antreten, dann reicht das nicht, wenn ein paar Leute in der SPD sagen, wir wollen doch lieber jemanden anderen. Da gibt es kein Verfahren dafür. Und deshalb würde ich sagen, der wird im Amt bleiben. Da ist kein Verfahren, da ist keine Person, auch Pistorius nicht, die in der Lage wäre, jetzt Scholz aus dem Amt zu schieben oder ihm im Herbst, Ende des Jahres, wenn das dann wirklich spruchreif wird, die Kanzlerkandidatur strittig zu machen. Das wäre jetzt meine Prognose, aber Disclaimer, man kann sich immer täuschen in diesen Zeiten.
Schauen wir mal, Stefan. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für das Gespräch schon mal.
Tschüss, Steffi.
Jo, und wer noch mehr will, Stefan ist nämlich auch noch mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Hauptstadtstudio im Gespräch, im Politik-Podcast. Und da nur ganz kurz, worüber redet ihr? Was für Schwerpunkte habt ihr? Ihr geht auf jeden Fall tiefer drauf ein. Ihr habt
da
mehr Zeit.
Da geht es um die Koalition. Und ich sage jetzt das, was ich im Politik-Podcast am Ende gesagt habe, als ich gesagt habe, ich gehe jetzt in den Podcast der Tag. Ich sage jetzt allen natürlich, also die interessantesten Sachen haben wir im Politik-Podcast gesagt. Also Politik-Podcast hören.
Geil. Danke dir für Tschüss. Dieses wunderbare Teasing. Ciao, ciao. Auf einmal ging es dann super schnell. Es waren Razzien in 8 Bundesländern. Über 50 Objekte wurden heute durchsucht und dann das Islamische Zentrum Hamburg verboten. Die sogenannte Blaue Moschee in Hamburg, die wurde geschlossen, sowie 3 weitere islamische Gotteshäuser. Bereits Mitte November des vergangenen Jahres hatte es eine bundesweite Razzia gegeben in diesem Ermittlungskomplex. Jetzt also das Verbot. Und einige Stunden nach diesem Verbot hat sich dann der Iran gemeldet und den deutschen Botschafter einbestellt. Wie all das jetzt zusammenhängt, klären wir. Einer, der sich mit der islamistischen Szene und mit den Netzwerken super auskennt, ist Eren Güvercin. Er ist Publizist und Mitgründer der liberalen Alhambra-Gesellschaft. Das ist ein Zusammenschluss von Musliminnen und Muslimen, die sich gewissermaßen als Gegenmodell zur DITIB verstehen, sich für einen kritischen Dialog einsetzen. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Warum wurde das Islamische Zentrum Hamburg jetzt verboten?
Also diese Forderungen, dass das IZH, das Islamische Zentrum in Hamburg, verboten werden muss, gibt es schon seit langen, langen Jahren. Vertreter der iranischen Opposition fordern das schon seit langen Jahren und das IZH wird auch nicht ohne Grund schon seit 1993 vom Verfassungsschutz beobachtet. Die Erkenntnisse darüber, dass das IZH ein Ableger des Teheraner Regimes ist, das ist hinlänglich bekannt, schon seit langen Jahren bekannt gewesen. Und es gab immer wieder auch Bezüge zur Terrororganisation Hisbollah, die man im Kontext des IZH, bei Personen, die im Kontext des IZH eine Rolle spielten, konnte man immer wieder auch feststellen. Diese Entwicklung beobachten Experten, aber auch natürlich die Sicherheitsbehörden schon seit langen Jahren. Und ich glaube, dass der 7. Oktober und das, was danach auch hier bei uns in Deutschland sichtbarer geworden ist und auch die Rolle des Irans in diesem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober auf Israel, all das hat zu einem politischen Umdenken geführt. Und jetzt endgültig kam heute das Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg. Also es ist kein überraschender Schritt, ja. Aber jetzt war endlich auch der politische Wille da, dass dieser Verbot, dieser überfällige Verbot auch wirklich heute umgesetzt wurde.
Das ist spannend, weil Ihre Diagnose ist jetzt, dass sich das politische Klima vielleicht auch ein bisschen verändert hat mit dem 7. Oktober, dass man nochmal genauer schaut, wer vielleicht hier auch auf deutschen Straßen agiert. Würden Sie sagen, in diesem Fall, da hat der Staat lange zu wenig hingeschaut, auch zu wenig gehandelt, weil andere, also zum Beispiel die Innenministerin, die das ja gemacht hat, die argumentiert, naja, so ein Verbot muss ja Hand und Fuß haben, ne? Also das muss man ja gut vorbereiten, das kann man nicht einfach so machen.
Ja, also und unsere Innenministerin Frau Faeser hat natürlich recht, wenn man ein Verbot ausspricht, dann muss das auch solide sein, gut begründet sein. Man muss davon ausgehen, dass es da auch juristische Schritte gegen dieses Verbot geben wird. Und man darf natürlich nicht zu leichtfertig Organisationen verbieten, wenn sie im Nachhinein vor Gericht scheitern. Das wäre natürlich ein sehr großer Schaden, was dadurch entstehen würde. Aber wir dürfen uns auch nicht vormachen, und das IZH war lange Jahre Vertragspartner des Hamburger Senats. Also es gab einen Staatsvertrag zwischen den muslimischen Gemeinden in Hamburg und dem Hamburger Senat, und in diesem Kontext gab es auch einen, war auch das IZH Teil dieses Staatsvertrags.
Wann also war das ungefähr?
Lange
also
Jahre für die Einordnung, die Politik, können Sie das in Hamburg sagen? Das war noch bis vorletztes Jahr, also das ist nicht lange her. Und das, glaube ich, muss man jetzt in dem aktuellen Kontext, wo wir jetzt ein IZH-Verbot haben, auch darüber diskutieren und auch politisch aufarbeiten, warum man lange Jahre das Problem vielleicht kleiner geredet hat, als es ist. Und natürlich spielen da auch außenpolitische Erwägungen mit eine Rolle. Lange Zeit war es ja auch europäische Außenpolitik, aber auch deutsche Außenpolitik, den Dialog mit dem iranischen Regime aufrechtzuerhalten. Und in diesem Kontext, glaube ich, hat das auch eine Rolle gespielt.
Ja.
Man wollte mit einem Verbot des Islamischen Zentrums in Hamburg keine diplomatische Krise in diesem Dialogprozess mit dem iranischen Regime für eine diplomatische Krise lösen, weil
genau.
Wir haben ja heute gesehen, dass sofort der deutsche Botschafter einbestellt wurde.
Dazu wollte ich auch gleich noch kommen. Ich wollte aber erstmal noch fragen, wie hat sich das denn entwickelt? Hat sich dieser Verein vielleicht auch verändert? Also der war ja Gründungsmitglied des Zentralrats der Muslime in Deutschland. So, und muss man da nicht sagen, der war vielleicht auf eine Art auch gemäßigt, unauffällig und ist dann extremer geworden erst?
Nein, also diese Fokus auf Teheran und dass das IZH ein Zentrum des Teheraner Regimes ist, nicht nur das IZH hat nicht nur im deutschen Kontext eine wichtige Rolle, sondern auch im europäischen Kontext. Das Islamische Zentrum Hamburg war auch über Deutschland hinaus ein sehr wichtiges Zentrum, religiöses Zentrum, was kontrolliert wird vom iranischen Regime aus Teheran heraus. Wir haben ja im IZH auch ein Ayatollah als Abgesandten des Regimes in Teheran immer sitzen, der auch in theologischer Hinsicht eine gewisse Führungsfunktion für schiitische Menschen in Deutschland und in Europa gespielt hat. Also diese Anbindung und diese direkte Kontrolle und Einflussnahme aus Teheran, das ist kein neues Phänomen. Und das war ja auch der Grund, warum seit 1993 das IZH vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Und in diesem Kontext ist es natürlich auch interessant, den Zentralrat der Muslime, der ja auch im medialen Kontext, aber auch im politischen Kontext als ein wichtiger Ansprechpartner, als ein wichtiger muslimischer Verband dient, muss man auch den Zentralrat der Muslime auch die kritische Frage stellen, warum man lange Jahre so ein Gründungsmitglied akzeptiert hat in ihren Reihen, die direkte Bezüge zu Teheran haben.
Das wäre es nämlich genau. Also wie erklärt man sich denn dieses Verhältnis, was auch andere muslimische Verbände offenbar haben, mit diesem schiitischen und extremistischen IZH? Hat das über die letzten Jahre abgenommen oder würden Sie sagen, die waren sich da immer noch eigentlich relativ nahe und freundschaftlich zugewandt?
Absolut. Also es gibt zum Beispiel die Schura Hamburg. Das ist ein Zusammenschluss von unterschiedlichen muslimischen Gemeinschaften in Hamburg vor Ort. Die haben noch bis letztes Jahr das IZH verteidigt. Und es gibt sogar Aussagen aus der Schura Hamburg Führungsebene, dass sie dem IZH mehr trauen als dem Verfassungsschutz. Also es gab keine kritische Auseinandersetzung damit, dass es mit diesen Vorwürfen gegenüber der IZH doch etwas Relevantes vielleicht doch da ist, etwas Handfestes da ist. Es gab erst nach der großen Razzia im November letzten Jahres, also nach dem 7. Oktober, wo es die große Razzia beim IZH gab, erst da gab es so erste Absetzbewegungen seitens der Schura Hamburg, auch seitens des Zentralrats der Muslime. Obwohl es lange Jahre diese Kritik am IZH gab, hat erst Ende letzten Jahres der Zentralrat der Muslime beschlossen, die Mitgliedschaft des IZH im Zentralrat erstmal ruhen zu lassen.
Ja, wobei man da auch...
Jetzt sind sie konfrontiert natürlich damit, dass dieses IZH, was Gründungsmitglied und lange Jahre wichtiges Mitglied des Zentralrats der Muslime war, heute verboten wurde.
Und da muss man aber auch dazu sagen, also der Vollständigkeit halber, dass natürlich das IZH sich auch lange auf die Meinungs- und die Religionsfreiheit berufen hat, also die sozusagen immer in den Vordergrund gestellt hat. Das heißt, es kann, genau, also es kann auch sein, dass andere das sozusagen auch erstmal für bare Münze genommen haben und da gar nicht so genau hingeschaut haben. Ich würde gerne noch ein bisschen besser verstehen, wie der iranische Einfluss oder die Einflussnahme, diese religiöse, funktioniert und warum die vor allem in Hamburg so zentriert ist. Können Sie sich das erklären?
Also die schiitische Community in Deutschland ist ja eine relativ kleine Gruppierung innerhalb der muslimischen Community. Und wir haben es mit dem IZH natürlich mit einem Spektrum der schiitischen Community zu tun, die kontrolliert wird vom iranischen Regime, die natürlich eine sehr extremistische schiitische Flügel sozusagen repräsentiert. Und Hamburg hat eine relativ im Vergleichsweise zu anderen Regionen in Deutschland eine größere schiitische Community. Und deswegen war es halt auch naheliegend, dass das Islamische Zentrum Hamburg, das IZH, auch in Hamburg gegründet wurde, weil eigentlich ist das IZH ja auch das Ergebnis von Bemühungen iranischstämmiger und afghanischstämmiger Muslime, die für sich ein religiöses Zentrum in Hamburg gründen wollten. Es gibt viele iranischstämmige und auch afghanischstämmige Schiiten in Hamburg, die dort leben. Und nach der sogenannten islamischen Revolution im Iran wurde das IZH übernommen von Kräften und Vertretern und Ablegern des iranischen Regimes hier in Deutschland. Und seitdem hat das IZH eine zentrale Funktion für die Außenpolitik des Irans. Und im IZH ist auch immer ein Abgesandter des Revolutionsführers Khamenei, der als Ayatollah eine religiöse Autorität sozusagen verkörpert im IZH. Und daher war das IZH ein wichtiges Zentrum für schiitische Gläubige, weil dort auch eine in Person dieses von Teheran abgesandten Ayatollahs eine religiöse Autorität auch dort wirklich vor Ort war.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, das war ein wichtiges Zentrum. Gibt es denn noch weitere Aktivitäten des Iran, also wo man sagen muss, das ist klar islamistisch, da geht es jetzt nicht um freie Religionsausübung, sondern das hat extremistische Züge?
Das IZH ist natürlich im Fokus, weil das die größte Struktur sozusagen ist, aber auch Teilorganisationen, die dem IZH zuzuordnen sind, wurden heute durchsucht und verboten. Aber darüber hinaus ist der IZH ja auch Mitglied gewesen im IGS, Islamische Glaubensgemeinschaft der schiitischen Gemeinden in Deutschland. Abgekürzt IGS. Das ist sozusagen der große Verband, wo deutschlandweit schiitische Moscheegemeinden und Vereinen unter diesem Dach zusammengefasst sind. Auch der IGS gilt als ein Vertreter iranischer Interessen, aber der IGS als großer Verband ist von diesem Verbot heute nicht umfasst. Aber das ist auch eine Struktur, die konkrete Bezüge zum iranischen Regime hat.
Also glauben Sie, steht dann auch im Fokus und wird vielleicht demnächst dann auch verboten möglicherweise? Wie sieht es denn aus?
Ich glaube, da wird es schwieriger sein, vielleicht auch juristisch ein Verbot zu begründen, weil da die Bezüge vielleicht nicht so klar sind oder noch nicht so klar genug sind, dass die Behörden dementsprechend vorgehen. Aber zumindest steht der IGS unter Beobachtung, das definitiv.
Ja. Wie nachhaltig ist denn ein solches Verbot? Also haben Sie da vielleicht auch Erfahrungswerte, ob dann relativ schnell neue Ableger entstehen und man das Ganze quasi nicht eindämmen kann?
Also man darf sich eins nicht vormachen. Ich meine, es ist sehr wichtig, natürlich solche Strukturen auch zu verbieten, um einfach die operativen Möglichkeiten solcher Akteure auch zu begrenzen oder zu bekämpfen. Aber man darf sich auf der anderen Seite natürlich auch nichts vormachen. Es werden sicherlich neue Organisationen entstehen und durch ein Verbot verschwinden ja nicht die Akteure und auch die Ideologie, sondern sie werden entweder neue Strukturen gründen. Das ist nur ein kleines Stück eines größeren Puzzles von Maßnahmen, die man ergreifen muss. Um ein konkretes Beispiel vielleicht zu nennen: Wir haben ja in den letzten Monaten sehr viel über die Kalifatsdemonstrationen, die es in Hamburg, Hannover und auch in Essen gab, diskutiert. Das hat ja die Medienberichterstattung sehr dominiert. Da haben wir es mit Akteuren zu tun, mit Social-Media-Plattformen wie Muslim Interaktiv, Generation Islam und Realität Islam. Und das sind neuere Ableger einer Kalifatsbewegung, die sich Hizbut Tahrir nennt. Und diese Hizbut Tahrir-Bewegung wurde 2003 von dem damaligen Bundesinnenminister Otto Schily mit einem Betätigungsverbot belegt. Was zeigt uns das? Vor 21 Jahren wurde zwar die Hizbut Tahrir-Bewegung verboten, aber wir haben in den letzten Jahren beobachten können, dass sich neue Ableger dieser Kalifatsbewegung unter anderem Namen formiert haben, die heute so viel Einfluss haben und auch so viel Reichweite haben, dass sie vor einigen Monaten in Hamburg 3000 Menschen zu einer Kalifatsdemonstration mobilisieren konnten. Also ein Verbot ist kein Allheilmittel, sondern man braucht auch eine langfristige und vor allem umfassendere Strategie gegen islamistische Gruppierungen. Verbote sind nur ein kleiner Bestandteil einer umfassenderen Strategie.
Klare Ansage also. Eren Güvercin, ich danke Ihnen sehr, dass Sie Ihre Expertise hier mit uns geteilt haben. Vielen Dank.
Vielen Dank.
So, das war's auch schon wieder von uns. Wir, das sind Barbara Schmidt-Matern, die die Redaktion gemacht hat, und ich, Steffi Rode, die das Ganze hier gehostet hat. Hinweise, Rückmeldungen, Anmerkungen könnt ihr immer gerne schicken an dertag@deutschlandfunk.de. Besten Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.